Ein Bruder hat mal gesagt, wenn wir im Himmel sind, als Kinder Gottes, werden wir uns wahrscheinlich einander neu vorstellen müssen, weil wir da vollkommen sein werden. Da wird einer auf den anderen zugehen müssen und wird sagen, ich bin der und der, hier bin ich ganz anders, hier werde ich dich nicht mehr ärgern. Hier bin ich ganz lieb, ohne meine ganze Mängel. Aber Gott ist bemüht, schon in diesem Leben uns immer mehr in sein Bild zu verwandeln. Er will auch, dass wir nach diesem Gottesdienst nicht mehr so rausgehen aus diesem Raum, wie wir reingekommen sind. Weil jeder von uns, und vielleicht hat es mancher schon heute gemerkt, wo er vielleicht zu Hause sich ein bisschen geärgert hat oder unruhig war, nicht so lieb, wie er sich das vielleicht vorgenommen hatte, dass er nicht vollkommen ist. Jeder von uns weiß das irgendwo. Und Gott will, dass wir heute in dieser Zeit hier uns verändern lassen. Und es gibt nur eine Möglichkeit, sich verändern zu lassen, durch sein Wort. Weil Gott will, dass wir unser Herz immer ähnlicher machen seinen Vorstellungen nach. Und die Frage, die wir uns heute stellen möchten, anhand eines Beispiels aus der Bibel, anhand des Lebens eines Mannes oder einer Begebenheit aus dem Leben eines Mannes, die Frage lautet, wie kann ich mit einem edlen Herzen alt werden? Junge Leute, für sie ist das Altwerden irgendwo ganz weit fern in der Zukunft. Die meisten Menschen wollen ja alt werden. Sie wollen nur nicht älter werden. Man will schon alt werden. Man will nicht älter werden. Man will es einfach nicht wahrhaben. Das wollte ich diese Woche auch nicht, als ich mit dem Fahrrad zu schnell war. Das wahrhaben, dass ich älter geworden bin. Ich darf nicht mehr so schnell fahren. Man muss schon ein bisschen darauf achten, dass man nicht mehr 20 ist. Aber die meisten Menschen wollen alt werden. Ich habe mal gelesen, eine Statistik, eine Umfrage, was die Menschen bereit wären zu opfern oder worauf sie bereit wären zu verzichten im Leben, wenn sie eine Garantie hätten, dass sie alt werden. Und ich war erstaunt, dass viele Menschen gewaltige Opfer bereit wären zu bringen, hätte ihnen jemand gesagt, du darfst 90 Jahre alt werden. Sie sind bereit, ihr ganzes Leben alleine zu bleiben, ohne Partner, wenn ihnen jemand garantiert, 90 Jahre alt zu werden. Sind bereit, auf viele finanzielle Sachen zu verzichten, wenn jemand sagt, du wirst alt werden. Aber man will nur nicht älter werden, nicht kränklicher werden. Aber ich denke, das ist nicht der Punkt, worüber wir heute hier sprechen sollen, sondern wir fragen uns, wie kann ich alt werden mit einem edlen Herzen? Wir haben ja sehr oft erlebt, denke ich, gehört, dass ältere Menschen schwieriger im Umgang werden. Und deswegen ist das eine Herausforderung für uns in den jungen Jahren, uns verändern zu lassen. Und ich möchte uns anhand eines Beispiels heute zeigen, wie wichtig das ist, rechtzeitig Gott uns verändern zu lassen. Josef, dieser Mann aus dem Alten Testament, diese Geschichte dieses Mannes, sie fasziniert mich immer wieder. Das ist einige der wenigen Männer, über denen uns praktisch fast nichts Negatives berichtet wird. Manche Ausleger sagen zwar, er war ein Petzer, er hat seinen Vater immer wieder über seine Brüder auch vielleicht negative Dinge erzählt, deswegen hat sein Vater ihn zu seinen Brüdern damals aufs Feld geschickt, damit er ihnen berichten, was sie tun. Aber das ist eine Vermutung, die Bibel spricht nicht so deutlich drüber. Josef ist einer der wenigsten Männer in der Bibel, über den fast nichts Negatives berichtet wird. Und er hat ein ganz bewegtes Leben, kein einfaches Leben. Die meisten von uns, die die Bibel, das Alte Testament gelesen haben, sie kennen die Geschichte Josefs. Es war ein ganz interessantes Leben. Mit ungefähr 17 Jahren wird er verkauft in der Gefangenschaft. Also diejenigen unter uns, die 17 Jahre alt sind, können Sie sich vielleicht vorstellen, was das bedeutet. Fern von der Heimat, in der Sklaverei. Und trotzdem hat er durch seine vorbildhafte Haltung die Gunst des Oberen der Leibwache des Pharaos gewonnen und wird in seinem Haus eingesetzt als Verwalter über alles. Dieser Mann hat ihm alles anvertraut. Da kommt das Problem. Die Frau dieses Mannes verliebt sich in diesen attraktiven jungen Mann und will unbedingt mit ihm zusammen sein. Und ich staune, mit welcher Konsequenz dieser junge Mann, wir lesen darüber zum Beispiel im Kapitel 39 vom ersten Buch Mose, mit welcher Konsequenz dieser junge Mann das ablehnt. Also es ist erstaunlich für mich und ich denke gerade heute aktuell für viele, ich spreche in erster Linie jetzt die Männer an, die wir heute so gefährdet sind durch die Pornografie im Internet, durch das Überangebot an diesen schmutzigen Dingen heute in unserer Gesellschaft, wir können hier gewaltig von Josef lernen, wo er sagt, lehnt das ab, das Angebot dieser Frau, wodurch eigentlich nur noch profitieren könnte aus menschlicher Sicht. Und er sagt, wie sollte ich denn nun ein solches großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Kapitel 39, Vers 9. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Er wusste, dass jede Sünde gegen einen Menschen immer eine Sünde gegen Gott ist. Er wusste, wenn ich gegen einen Menschen sündige, in diesem Fall hätte er natürlich gegen seinen Vorgesetzten gesündigt, es ist eine Sünde gegen Gott. Immer. Und er lehnt es ab und landet im Gefängnis. Weißt du, was er sich gedacht hat? Wo er doch so treu, so mutig gehandelt hat, landet er im Kerker. Und hat sich vielleicht gefragt, weil damals wurde ja dem Gehorsam Segen verheißen. Er hat fleißig gedacht im Herzen. Gott, jetzt war ich dir gehorsam. Ich habe als junger Mann dieser gewaltigen Versuchung auf dem Gebiet der Sexualität widerstanden. Und jetzt bin ich im Gefängnis. Was habe ich davon? Was habe ich davon, dir treu zu sein? Aber am Endeffekt, denke ich, hat er vieles verstanden und Gott hat es gesegnet. Ich kann jetzt nicht aus Zeitgründen die ganze Geschichte erzählen, wie Gott ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hat. Aber er wird in diesem großen, in diesem mächtigen Reich Ägypten, der zweite Mann nach Pharao, und wir kennen dann die weitere Geschichte. Gott lässt eine gewaltige Hungersnot zu. Seine Brüder, sie kommen nach Ägypten, um Getreide einzukaufen. Und sie treffen den Josef, sie erkennen ihn nicht, sie werden geängstigt durch ihn, er gibt sich später ihnen zu erkennen und vergibt ihnen und dadurch holt er die ganze Sippe, praktisch die ganze Verwandtschaft seines Vaters, die Brüder holt er nach Ägypten. Und am Ende des ersten Buches Moses lesen wir, stirbt der Vater, Jakob ist tot. Und jetzt möchte ich uns den Text lesen, mit dem das erste Buch Mose abschließt. Die Verse 15 bis 26. 1. Mose 50, Verse 15 bis 26. Es sollte heute unser Predigttext werden. 1. Mose 50, Verse 15 bis 26. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Staat? Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. So wohnte Josef in Ägypten mit seinem Vaters Hause und lebte 110 Jahre und sah Ephraims Kinder bis ins dritte Glied. Auch die Söhne von Machir, Manasses Sohn, wurden dem Hause Josefs zugerechnet. Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich sterbe, aber Gott wird euch gnädig heimsuchen und aus diesem Lande führen in das Land, das ihr Abraham, Isaac und Jakob zu geben geschworen hat. Darum nahm er einen Eid von den Söhnen Israels und sprach: Wenn euch Gott heimsuchen wird, so nehmt meine Gebeine mit von hier. Und Josef starb, als er 110 Jahre alt war. Und sie salbten ihn und legten ihn in einen Sarg in Ägypten. Der erste Gedanke, den ich hier hervorheben möchte, würde heißen: Ein unreines Herz glaubt nicht an die reinen Motiven des anderen. Ein Herz, in dem nicht die Lauterkeit, nicht das Vertrauen zu Gott ist, wird immer einem anderen was unterstellen. So war das jetzt im Fall von Josef und seinen Brüdern. Und sie haben Angst. Wir lesen, die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war. Jetzt wurde der Vater zu Grabe getragen und im Herzen dieser Männer kommt Angst auf. Jetzt wird unser Bruder uns rächen. Wird sich unser Bruder an uns rächen. Und menschlich gesehen könnte man es verstehen. Als ich diesen Vers gelesen habe, habe ich mich erinnert an eine Begebenheit, die eigentlich vor 50 Jahren geschehen war im Leben von Jakob und seinem Bruder Esau. Vor gut 50 Jahren war das damals, als Jakob, der jetzt mittlerweile tot war, der Vater dieser Söhne, dieser 11 Söhne, 12 insgesamt mit Josef. Also er hat sich versündigt gegen seinen Bruder Esau. Wir kennen diese Geschichte, wo er ihn betrogen hat, wo es um den Segen des Vaters ging, von seinem Vater Isaac. Und bestimmt haben diese Männer, diese 10 Brüder, die jetzt kamen zu Josef, bestimmt haben sie von diesem Fall gehört. Sie haben gehört, dass der Onkel, der Esau, der Bruder seines Vaters, im 27. Kapitel, Vers 41, lesen wir das, hat Rache geschworen. Er hat gesagt, nachdem Jakob, der Vater dieser Männer, sie betrogen hat, Esau, lesen wir, war Jakob gram und um des Segens willen, mit dem ihn sein Vater gesegnet hatte, und sprach in seinem Herzen: Es wird die Zeit bald kommen, dass man um meines Vaters Leid tragen muss. Dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Und diese Männer, ich denke mal, sie haben das gehört, diese Geschichte, wie ihr Vater seinen Bruder betrogen hat und dass ihr Onkel damals dem Vater Rache geschworen hat. Und sie haben noch mehr mitbekommen. Sie haben es erlebt. Wir lesen von dieser Geschichte im gleichen Buch Mose. Sie haben das als Kinder, als kleine Kinder erlebt, wie ihr Vater Jakob sich vorbereitet hat auf die Begegnung mit seinem Bruder. Meine Lieben, wir wissen zu genau, ich denke die meisten von uns, wie tief im Gedächtnis die Begebenheiten aus der Kindheit bleiben. Stimmt? Was wir in der Kindheit erlebt haben, wir können uns an diese Fälle manchmal mit ganzer Deutlichkeit erinnern. Und das war ein gewaltiges Geschehen in der Kindheit dieser Männer, an der sie sich erinnern könnten, wo ihr Vater Jakob seine ganze Sippe vorbereitet hat auf der Begegnung mit seinem Bruder. Und wir lesen über diese Geschichte im Kapitel 33, 1. Mose 33, da lesen wir darüber, was da geschehen war. 1. Mose 33, Verse 1 bis 3, da steht es beschrieben: Jakob hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Esau kommen mit 400 Mann. Und er verteilte seine Kinder, das heißt diese Männer, die jetzt vor Josef standen, sie haben das erlebt, das waren die Kinder damals. Er verteilte seine Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Leibmägde. und stellte die Mägde mit ihren Kindern vorne an und Lea mit ihren Kindern dahinter und Rahel mit Josef zuletzt. Und er ging vor ihnen her und neigte sich 7-mal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Meine Lieben, schaut mal, diese Männer, sie haben als Kinder gestanden mit ihrer Mutter Rahel und haben gesehen, wie ihr Vater getrickst hat, um seinem Bruder zu begegnen. Und sie haben diese Angst noch in den Knochen. Und deswegen fiel es ihnen so schwer, jetzt zu glauben, dass ihr Bruder Josef nicht auf gleiche Art und Weise handeln würde. Dass er jetzt, wo der Vater gestorben war, nicht endlich mal Rache nehmen würde an ihnen. Sie haben damals miterlebt, wie sie sich fest vielleicht an ihre Mütter geklammert haben und Angst gehabt haben, jetzt kommt dieser Onkel und bringt uns um. Und Josef, er stand als Letzter, lesen wir mit seiner Mutter Rahel, stand er als Letzter und hat das alles beobachtet. Er hat seine zitternden Brüder damals gesehen, er hat die Angst auch miterlebt. Aber was er nicht gesehen hat, was diese Männer alle nicht gesehen haben, sie haben bei ihrem Vater kein Vertrauen auf Gott gesehen. Der Vater hat versucht, menschlich zu handeln. Er hat dieses Problem versucht, menschlich zu lösen. Und jetzt gehen die mit der gleichen Art und Weise vor und sagen, wir müssen das auch so lösen. Wir lesen, sie ließen ihm sagen, dein Vater befahl vor deinem Tode und sprach und so weiter. Ich weiß nicht, ob Jakob das wirklich gesprochen hat. Es steht nicht in der Bibel, ob es eine Lüge war oder die Wahrheit. Aber in jedem Fall haben sie aus der Angst heraus versucht, menschlich zu handeln, um ein Problem vorzubeugen, die Rache seines Bruders. Sie haben in diesen knapp 50 Jahren, die vergangen sind, eigentlich nichts gelernt. Sie haben nicht gelernt, Gott zu vertrauen. Sie bauten auf Menschen, sie haben gedacht, unser Bruder muss Respekt haben vor dem Vater, obwohl er tot ist, vor seinem Willen. Das ist ja im Osten, da hat man großen Respekt vor den Eltern. Und auf diese Tatsache haben sie spekuliert. Und wir lesen über die Reaktion von Josef. Josef, lesen wir, weinte. Warum hat Josef geweint? Josef hat es sehr geschmerzt, weil seine Brüder ihm nicht geglaubt hatten. Obwohl es ja schon so deutlich bewiesen hatte. Er könnte sie eigentlich damals umbringen, als sie gekommen waren, um Getreide zu holen. Und er hat das wirklich bewiesen, dass er ihnen gnädig ist und dass er ein edles Herz hat. Josef, ein Mann mit einem edlen Herzen. Und ein edles Herz zeigt Gefühle. Ein Mensch, der wirklich mutig ist, der hat kein Problem, Gefühle zu zeigen. Auch mal zu weinen. Der ist nicht immer, als wenn er eine Maske aufgesetzt hat, er muss nur eine fromme Maske tragen und das ist eben das Zeichen für ein frommes Herz. Nein, man muss nicht immer cool bleiben als ein frommer Mensch so gesehen. Das sind Menschen, die eigentlich schwach sind im Inneren, die immer versuchen, mit der gleichen Stellung voranzugehen. Hier zeigt Josef, dass er ein Mensch ist mit Gefühlen. Und wir sehen anhand dieses Beispiels, dass es Menschen, die kein reines Herz haben, es sehr schwer fällt, an die reinen Motiven des anderen zu glauben. Ich erlebe es immer wieder, dass bestimmte Leute durch bestimmte Lebenserfahrungen, weil sie vielleicht betrogen wurden, weil sie vielleicht Ähnliches erlebt haben wie diese Brüder in ihrer Kindheit, so viel Mühe haben, anderen zu glauben. Einfach dem Bruder oder Schwester vielleicht zu vertrauen. Wenn er gesagt, du, ich habe es nicht so gemeint, dann nimmt man das so ab. Man unterstellt nicht unbedingt, ach ja, weil er das so gesagt hat, hat er es bestimmt so gemeint. Nein, man glaubt eher an die reinen Motiven des anderen Menschen. Josef, lesen wir, er ist durch die Schule Gottes gegangen und dadurch hat Gott ihm ein edles Herz geschaffen. Und das ist wunderbar zu sehen, wie Josef in dieser Situation reagiert. Wir aber, wie ich schon sagte, wir glauben einander nicht, wir unterstellen vielleicht anderen unreine Motiven, aber im Endeffekt liegt das eher an unserem Herzen selber. Und ich habe mir mal gesagt, wenn ich jemanden glaube und er vielleicht andere Motive im Sinn hatte, dann habe ich eigentlich keine Schuld auf mich genommen. Aber sollte es umgekehrt sein und ich unterstelle jemanden unreine Motive und dieser Mensch hat es gut gemeint, dann sündige ich, dann nehme ich Schuld auf mich. Deswegen ist das, denke ich, eine Herausforderung hier für uns, aus dieser Geschichte zu lernen, eher an reine Motive des anderen zu glauben. Und die Brüder, sie selbst in ihrem Herzen waren unrein. Wir wissen, wie sie gehandelt haben, wie sie Rache geübt haben, zum Beispiel für ihre Schwester Dina, haben sie eine ganze Stadt ausgerottet mit Betrug und so weiter. Sie haben nicht gelernt, barmherzig zu sein. Und deswegen könnten sie nicht glauben, dass ihr Bruder so barmherzig ist. Menschen, die selbst nicht Barmherzigkeit üben, haben sehr viel Mühe an die Barmherzigkeit des anderen Menschen zu glauben. Und ich staune oft über unsere Hartherzigkeit, auch als Christen. Wie hart man doch im Herzen sein kann. Wie hart gegeneinander man handelt. Und mir hat die Aussage vom letzten Sonntag gefallen, wo es in der Predigt hieß, unser Richtgeist ist der Maßstab unserer Beziehung zu Gott. Unser Richtgeist ist der Maßstab unserer Beziehung zu Gott. Mit welchen Maßstaben wir den anderen richten, daran können wir erkennen, wie unsere Beziehung zu Gott ist. Und Josef beweist es. Er sagt hier in diesen Versen, wer bin ich, wenn Gott euch vergeben hat? Er sagt, warum sollte ich euch richten, wenn Gott euch vergeben hat? Und ich frage mich, wie oft haben wir an Gottes Statt gestanden, wo wir gerichtet haben, die anderen, wo Gott Menschen vergeben hat und wir trotzdem immer wieder den Menschen das nachtragen, immer wieder mit unseren eigenen Maßstäben die Menschen verurteilen. Und ein Zitat aus dem Buch von Bruder Tosa, gegründet im Wort, brennet im Geist. Das Buch gibt es auch in unserer Buchhandlung, kann man kaufen, sehr gutes Buch. In diesem Zitat heißt es, ihr Lieben, habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, was für ein Verein wir sind, schreibt ihr. So selbstsicher, so klug, so rechtsgläubig, so fromm, aber so wenig barmherzig. Ich stelle mir vor, wir würden vor Gott treten und ihm sagen, Gott, ich bin ein Gläubiger, aber ein harter Gläubiger. Ich bin ein Christ, aber ein harter Christ. Und ich bitte dich, verwunde mich mit einer Wunde der Barmherzigkeit, die mich innerlich mit deinem Sohn am Kreuz und mit seiner Liebe zu den Verlorenen identifiziert. Wenn wir das täten, schreibt er weiter, es könnte der Anfang einer wunderbaren Verwandlung in unserem Leben und im Leben unserer Gemeinde sein. Unser großes Problem ist, dass wir so wenig barmherzig sind. Unser religiöses Herz ist so hart. Meine Lieben, wie oft haben wir das erlebt? Wie oft haben wir es erlebt, aber vielleicht haben wir auch selbst mal so gehandelt, dass wir so unbarmherzig sind, so streng im Urteil gegeneinander. Jemand hat mal so gut gesagt, unsere Sünden stören uns am meisten, wenn wir sie bei den anderen sehen. Und Gott kann ganz hart mit uns manchmal ins Gericht gehen, wenn wir so unbarmherzig sind. Ich habe mal von einem Beispiel gehört, als ich in der Ukraine unterwegs war, hat mal ein Bruder erzählt von einer Begebenheit, die sich bei denen im Gemeinde, im Bruderrat vorgetragen hat. Und die ist bei mir so sitzen geblieben, wo ein älterer, erfahrener Bruder im Bruderrat mal gesagt hat, Geschwister, ich habe einen Fall von Unzucht in der Gemeinde, wo zwei junge Leute zu mir kamen und Buße getan haben, vom Herzen Buße getan haben. Sie sind zu weit gegangen in ihrer Beziehung. Sie haben Buße getan, haben Gott um Vergebung gebetet, haben alles ans Licht gebracht. Wir haben gebetet und ich möchte, dass wir das Leben dieser jungen Menschen nicht ruinieren. Also ich wollte es einfach, dass wir es dabei belassen. Und da sagt ein Bruder, nein, du musst mit dem Namen raus. Das ist eine Sünde, du musst sie nennen beim Namen. Hier die Namen dieser jungen Menschen. Und dieser ältere Bruder hat nochmal gesagt, die haben das Leben vor sich, diese Leute. Die haben es in Ordnung gebracht mit Gott. Der andere Bruder hat darauf bestanden und dann nennt dieser ältere Bruder den Namen seines Sohnes. Dann hat dieser Bruder angefangen zu weinen und hat gesagt, Bruder, betet für mich. Gott hat mir gezeigt, wie unbarmherzig ich bin. Gott kann es manchmal direkt uns zeigen. Wenn wir urteilen über eine andere, auf einmal passiert es in unserer Familie. Und wir merken, wie uns ganz einfach, ganz anders trifft auf einmal. Gott kann uns lernen, barmherzig zu sein. Und dann auf einmal haben wir Verständnis für die anderen Leute. So wie Josef. Er ist durch schwere Zeiten in seinem Leben gegangen. Und er könnte die Angst seiner Brüder verstehen. Er war barmherzig. Der andere Gedanke aus diesem Text weiter, Verse 20, 21, hadere nicht mit Gott, er wendet es zum Guten. Wir lesen hier in diesen Versen, sagt Josef, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen und so weiter. Wenn jemand Recht hätte zu hadern, dann wäre es Josef gewesen. Wir haben seine Geschichte heute am Anfang wieder gehört. Und Josef wiederholte eine Aussage, die er schon vor Jahren gemacht hat, vor seinen Brüdern, damals in Ägypten. Er sagt, es ist Gottes Plan in meinem Leben gewesen, dass ich durch diese schwere Zeiten gegangen bin. Ihr wolltet es böse mit mir machen, Brüder, aber eigentlich war es Gottes Plan. Und ein Mensch, der das verstanden hat, ist ein glücklicher Mensch. Menschen, die mit Gott hadern, die haben ein ganz schweres Leben. Sie stellen immer die Frage, warum passiert es mir, Gott? Warum geht es mir gesundheitlich so schlecht? Warum ist es in meiner Familie, Gott? Warum, warum, warum? Und sie hadern mit Gott, sie sind unglücklich. Sie schauen sich andere Menschen an, denen es vielleicht auch besser geht. Und sie hadern mit Gott. Josef sagt, Brüder, vergisst es. Gott hat es zum Guten gewendet. Glücklich sind die Menschen, die es verstanden haben. Nur was Gott denkt in unserem Leben, das ist relevant. Nicht, was ich denke über mein Leben. Herr, dein Plan ist heilig. Oswald Smith hat mal gesagt, ein Zitat von ihm, ich möchte deinen Plan, o Gott, für mein Leben. Möge ich glücklich und zufrieden sein, ob in meiner Heimat oder in einem fremden Land, ob verheiratet oder allein, ob in Glück oder in Trauer, in Gesundheit oder in Krankheit, in Wohlstand oder in Armut. Ich möchte deinen Plan, o Gott, für mein Leben. Wie glücklich sind diese Menschen? Ob verheiratet oder allein, hier oder in der Fremde, in welcher Situation auch immer. Gott, ich möchte deinen Plan für mein Leben, weil Gottes Plan ist immer der Beste. Und das hat dazu beigetragen, dass Josef dieses edle Herz hat. Kann es gut verstehen, dass einer oder andere sagt, du weißt nicht, wie es mir geht. Du weißt nicht, wie es ist, mit einem ungläubigen Partner vielleicht jahrelang zu leben unter diesem Druck. Du weißt nicht, wie es mir gesundheitlich geht. Du weißt nicht, was für Kämpfe ich innerlich habe. Es ist wirklich möglich. Aber glücklich ist der Mensch, der sagt, Gott, ich möchte deinen Plan für mein Leben. Und er hat einen Plan. Und eigentlich, was am Ende herauskommt, das zählt. Das zählt. Noch ein kurzes Zitat aus dem Buch wieder von Bruder Tosa. In der gesamten Kirchengeschichte schreibt er, wurde kaum jemand ein großer Mann oder eine große Frau Gottes, solange er nicht eine tödliche Wunde bekommen hatte, solange Gott ihn nicht geschlagen und verwundet und ganz hilflos gemacht und dann wieder zum Leben gebracht hat. Und diese Tatsache, sie trifft hundertprozentig auf das Leben von Josef zu. Er wurde ganz hilflos gemacht. Er konnte nichts mehr. Er könnte nur noch, wenn er sich entschieden hätte, mit Gott hadern. Aber Gott hat ihn verwundet, geschlagen, ganz hilflos gemacht und dann wieder zum Leben gebracht. Meine Lieben, wollen wir doch heute, wo vielleicht einige von uns durch solche Zeiten gehen oder gegangen sind, Gott vertrauen, dass er uns wieder zum Leben bringen wird. Er geht mit uns, manchmal keinen einfachen Weg, aber er hat ein Ziel. Er will, dass wir ein edles Herz bekommen. Er will unser Herz verändern. Und wir sehen hier das Ergebnis, das edles Werk Gottes. Und Josef hat es erlebt. Wie oft muss er verzweifelt gewesen sein? Jemand hat mir gesagt, Gott waltet, wenn wir verzweifeln. Josef hat die richtige Sicht von Gott, seine Handlungen und seiner Größe. Er wusste, ich wäre nicht hier ohne Gott. Ich würde jetzt hier nicht sitzen als zweiter Mann in diesem Reich. Meine Familie wäre nicht gerettet, wenn Gott nicht diesen Weg mit mir gegangen wäre. Es hat sich gelohnt, in meinem Leben im Gefängnis zu sein. Es hat sich gelohnt, verzweifelt zu sein. Aber im Endeffekt hat Gott alles gut gemacht. Er hat es verstanden, dieser Mann. Wie viele von uns hadern mit Gott? Wer kann schon sagen, wie Hiob, Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen? Und ich staune manchmal, wie viele Geschwister einfach mit dieser Not leben, mit diesem Hadern und nicht mal kommen vielleicht zu einem Gespräch und sagen, du, ich komme nicht zurecht mit den Problemen in meiner Familie. Es ist eine riesen Not. Ich brauche Hilfe. Ich verstehe es zwar nicht, aber ich will, dass wir darüber beten, dass wir helfen, dass Gott da einfach weiterführt uns diesen Weg. Und wir lesen weiter, Josef starb im Alter von 110 Jahren, 25 Jahre nach dem Tod seines Vaters. 25 Jahre hat er noch gelebt und wir lesen über seine Söhne, er sah Ephraims Kinder bis ins dritte Glied. Auch die Söhne von Machir, Manasses Sohn, wurden dem Hause Josef zugerechnet. Und das waren die Segnungen des Alten Testaments. Gott hat seinem Volk irdische Segnungen versprochen. Und Josef hat sie gesehen. Die Kindeskinder, den Segen in seiner Familie. Meine Lieben, aber wir als Kinder Gottes heute haben ganz andere Segnungen. Sie sind in der unsichtbaren Welt. Sie sind nicht sichtbar. Diese Segnungen haben eine ganz andere Natur. Die Brüder, lass uns mal vergleichen. Die Brüder, die mit Gott haderten, die es nicht verstanden haben, was es bedeutet, die Führung Gottes im Leben, sie trugen in sich einen Scham in Bezug auf die Vergangenheit. Sie haben sich geschämt, wie sie gehandelt haben. Sie haben Schuldgefühle, wir haben es gelesen. Sie haben keinen Frieden im Herzen in Bezug auf die Vergangenheit. Und wir lesen, sie haben Angst vor der Zukunft. Das passiert bei Menschen, die mit Gott hadern. Die haben Schuldgefühle in Bezug auf die Vergangenheit immer wieder, weil sie es nie verstanden haben, nie mit Gott in Ordnung vielleicht gebracht haben, was in der Vergangenheit geschehen ist. Die haben keinen Frieden darüber und sie haben Angst vor der Zukunft. Das ist das Leben eines Menschen, der mit Gott hadert. Und wir sehen das Leben von Josef. Josef dankt für die Vergangenheit. Er sagt, Gott, deine Wege sind heilig. Egal wie schwer sie waren, es waren deine Wege, Gott. Wie glücklich sind diese Menschen. Und wir lesen vom Segen in der Zukunft. So geht es Menschen, die verstanden haben, dass Gottes Handlungen anders sind. Lass es doch heute durch dein Herz gehen und frage dich, Gott, kann ich danken für die Vergangenheit, für alles, was bis jetzt gelaufen ist? Obwohl ich vielleicht vieles nicht verstehe. Freue ich mich auf den Segen in der Zukunft, den du mir vorbereitet hast? Oder geht es mir wie diesen Brüdern? Habe ich ein schlechtes Gewissen, was gelaufen ist in meinem Leben? Weil ich weiß, es ist nicht alles in Ordnung gewesen. Ich habe es noch nie in Ordnung gebracht. Und habe Angst vor der Zukunft. Die Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben, wie kann ich mit einem edlen Herzen alt werden? Wir haben gesehen, dass ein unreines Herz glaubt nicht an die reinen Motiven des anderen. Wir wollen lernen, einander zu vertrauen, einander zu glauben. Ich würde es positiv formulieren. Ein reines Herz glaubt an die reinen Motiven des anderen Menschen. Ein reines Herz glaubt, wenn ich unterstelle nicht anderen Menschen direkt unreine Handlungen. Wir wollen einander vertrauen, wir wollen lernen, barmherzig zu sein. Das ist eine plagende Not, auch in der Gemeinde heute, diese Barmherzigkeit dem Bruder, dem Schwester gegenüber. Das ist der eine Gedanke, den wir mitnehmen können aus dieser Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Lass uns nicht richten. Wir haben gerade letzten Sonntag wieder so deutlich gehört über die Gefahr dieses Richtgeistes. Der zweite Gedanke, den wir mitnehmen dürfen aus dieser Begebenheit von Josef und seinen Brüdern: Hadere nicht mit Gott. Gott ist ein ganz weiser Erzieher. Gottes Wege sind heilig in meinem und deinem Leben. Ich habe meine Predigt von einem Bruder gehört, der viele oder in die Jugend einige Jahre im KZ verbracht hat hier in Deutschland. Und er hat gesagt, ich wurde fast totgeschlagen als junger Mann. Ich bin fast vor Hunger gestorben. Aber um nichts in der Welt möchte ich diese Zeit vermissen, weil da habe ich Gott erlebt. Da hat Gott mich geprägt. Da hat er mir ein Herz geschaffen für mein ganzes Leben. Gottes Wege sind heilig. Und wir lesen als dritter Gedanke: Ein edles Herz hinterlässt edle Spuren. Josef hat wunderbare Spuren hinterlassen. Ein Segen über die Generationen hinaus. Und ich selbst durfte es erleben. Ich erinnere mich mit großer Dankbarkeit und Bewunderung erinnere mich an meine Großmutter, die ein großes Vorbild gewesen ist, die eine Segensspur hinterlassen hat als Beterin, als Vorbild, als Christin. So war es bei Josef. Wir lesen, über die Generationen hinaus ging dieser Segen in seine Nachkommenschaft. Meine Lieben, es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Es lohnt sich, Gott zu bitten: Gott, schaffe in mir ein edles Herz. Vielleicht schon jetzt in den jungen Jahren. Will ich es annehmen? Will ich dir folgen? Will ich wirklich mit diesem Herzen alt werden? Ich will mein Leben lang Gott erlauben, an meinem Herzen zu arbeiten. Schritt für Schritt. Und ein Schritt mag dieser Gottesdienst heute gewesen sein, wo Gott versucht hat, uns einen Schritt weiter zu so einem solchen Herz zu verhelfen. Gott segne uns dabei. Amen.